Hallo und herzlich willkommen heute bei Def Radio. Wir haben heute ein paar Gäste hier, aber zuerst mal stellen wir uns alle vor. Wir haben heute den Matu im Studio.
Hi.
Dann mich, den Hannes, und als Gäste haben wir Micha.
Moin.
Und Christian.
Hallo.
Und zwar, wieso haben wir heute Gäste? Weil wir heute ein tolles Thema haben, nämlich Spiele und Rollenspiele. Insbesondere Rollenspiele, weil Spiele kennt jeder, dazu kommen wir auch noch. Und wieso sind das jetzt tolle Gäste? Weil die sind beide im Kubus Verein für fantastisches Spiel. Genau. Ja, was ist denn der Kubus?
Ja, also der Kubus ist in allererster Linie ein Spieleverein. Es geht also darum, zusammen zu spielen, Kontakte zu knüpfen und dabei eben viele lustige Spieleabende zu erleben. Als Nebenziel haben wir uns dann noch gesteckt, ein bisschen Jugendförderung zu machen. Das ist geht eben um die pädagogische Wirkung auch von Rollenspielen. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Mhm. Und einfach dazu, Jugendliche wieder weg von Computerspielen hin zu sozialen Spielen zu bringen.
Genau, also das sollten wir vielleicht gleich sagen. Wir meinen nicht die Rollenspiele im Computer, sowas wie World of Warcraft oder sowas, die Rollenspielelemente eigentlich ja nur haben, aber nicht so direkt. Da geht es nicht unbedingt um das Rollenspielen, also das Spielen einer Rolle. Sondern wir reden eher von den Mensch-zu-Mensch-Rollenspielen, direkt ohne Computer dazwischen.
Ja, so Sachen wie Pen und Paper oder Lab-Rollenspiele,
genau.
Aber auch Brettspiele mit Rollenspielinhalt.
Ja, genau. Also wirklich, wir hocken um den Tisch und spielen miteinander oder wir stehen in der Wildnis und spielen miteinander.
Genau das.
Je nachdem. Die meisten werden vermutlich eher das wir hocken um den Tisch machen. Aber okay, also ihr seid der Kubus und ihr fördert Spielen und Rollenspiele in Ulm. Also ihr seid ein Ulmer Verein.
Genau das.
Seit wann gibt's euch?
Jetzt inzwischen seit 2,5 Jahren.
Ah, okay.
Oder 1,5?
Na, wir dürften so fast die 2 erreicht haben. Also ja, okay. Im Sommer sind wir offiziell 2 Jahre gegründet, aber wir haben halt schon ein halbes Jahr vorher mit der Gründung angefangen, uns zusammengesetzt und überlegt, ja, wie soll denn unsere Satzung aussehen und so Sachen.
Ja.
Und da braucht man ein Weilchen, haben erstmal ein halbes Jahr Arbeit gesteckt, bevor es den Kubus überhaupt gab.
Okay. Vielleicht auch gleich noch ein bisschen zum Kubus. Also, wo trefft ihr euch? Wann trefft ihr euch?
Ja, also wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch, also alle 2 Wochen, im CAT.
Mhm. Und wir kennen das CAT bestimmt.
Ach, genau. Ja. Und haben da eben unseren Spieleabend mit Rollenspielrunden oder Brettspielrunden.
Je nachdem, was halt angeboten wird und je nachdem, was auch verlangt wird.
Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein klein wenig Musik, nachdem wir jetzt den Kubus so vorgestellt haben. Dann steigen wir in den richtigen Inhalt des Ganzen ein. Was sind Spiele, was sind Rollenspiele und so weiter.
Ja, apropos Musik, die ihr vorhin gehört habt, das war von Blacklag, Code Trigger und jetzt eine meiner absoluten Lieblingsbands, Pornophonik mit Game Over. Bis gleich.
Hallo, da sind wir wieder zurück, hier bei Def Radio auf Radio Free FM. Und heute unser Thema Spielen und Rollenspiele. Und jetzt wollen wir uns erstmal ein bisschen an Definitionen ranwagen. Also so, zuerst mal, was ist denn eigentlich Spielen? Wieso tun wir sowas? Was könnt ihr uns dazu vielleicht sagen?
Ja, also Spielen ist grundsätzlich mal, der Trieb, Spaß zu haben, aus dem Leben, also aus dem regulären Leben auszusteigen und in eine Fantasiewelt zu flüchten. Klingt jetzt unglaublich pädagogisch, psychologisch. Eigentlich ist es wirklich nur, das eben sich hinzusetzen, nach eigenen Regeln, nach anderen Regeln ein Spiel zu spielen und Gesellschaft zu haben, Spaß zu haben.
Okay. Spielen, was bringt einem Spielen? Also irgendwie.
Spielen bringt einem, ja, wie schon gesagt, den Ausstieg aus der normalen Welt, aus dem geregelten Leben. Es bringt einem aber auch viel Lerneffekt. Also man lernt bei Spielen relativ viel. Es gibt Strategiespiele, bei denen man dann das strategische Denken, das taktische Denken übt, spielerisch. Mhm. Es gibt Spiele, bei denen man dann in der Gruppe gegen das Spiel spielt, also gruppendynamisch irgendeine Situation lösen muss und
ja, also
Spaß.
Ja, genau. Natürlich, man lernt am besten, wenn man nebenher Spaß hat, und man kann also sagen, dass Spiele irgendwie einem helfen, Konflikte zu lösen, solche Dinge miteinander zu interagieren. Irgendwie, man, wenn man schon mal im Spiel eine ähnliche Situation gelöst hat, dann war es vielleicht nicht so, also kann man sie dann im normalen Leben dann besser verkraften, auch wenn, also, und im Spiel hat sie nicht wehgetan, weil, also normalerweise tut sie im Spiel nicht weh. Vielleicht, wenn der Vater dauernd bei Mensch Ärgere dich gewinnt, vielleicht schon, aber.
Ja, und vor allem, man kann auch Situationen angehen, auf andere Art, wie man das im normalen Leben tut.
Genau, man kann verschiedene Gesichtspunkte anschauen und dann eben auch, man spielt ein Spiel ja nicht nur einmal, sondern mehrmals, und dann probiert man halt mal was anderes und kann so Strategien entwickeln. Wir sprechen jetzt immer irgendwie von ein Spiel spielen, aber das natürlichste Spielen ist ja eigentlich, dass das irgendwelche Kinder miteinander spielen, ohne direkt Regeln zu haben. Die spielen ja. Halt, die haben halt unter sich Regeln.
Sie kreieren ihre eigenen Regeln, indem sie genau. Einfach sagen, also ein typisches Beispiel ist Räuber und Gendarm. Der eine spielt Gendarm und muss den anderen fangen.
Genau.
Und der Gendarm kennt seine Regeln, halt, dass er den anderen fangen muss und dann ins Gefängnis bringt und ihn dabei aber auch nicht verletzen darf, weil das wäre ja böse. Mhm. Sowas tut man nicht. Und der Räuber weiß, der muss sich verstecken und versuchen, nicht gefangen zu werden und vielleicht auch, je nachdem, wie man spielt, seine Kollegen befreien.
Ja.
Und dementsprechend sind Kinder da, also in dieser Phase fängt man an, die Regeln intuitiv zu begreifen und sich selber intuitiv sie zu machen.
Ja, also gerade so Standardspiele sind halt einfach irgendwie die Regeln, die kennt halt jeder und man spielt halt mal mit. Also eigentlich hat man kein festgeschriebenes Regelsystem und ja, aber man spielt halt und lernt dadurch auch eben ein bisschen, gerade zum Beispiel als Gendarmen, man muss halt zusammen agieren. Einer sollte vielleicht immer das Gefängnis bewachen. Solche Dinge kriegt man da halt raus, wenn das erste Mal wieder die ausbrechen. Und
genau.
Genau.
Und da hat man auch wieder den Effekt, die Kinder, die das spielen, lernen dabei.
Mhm. Genau. Kennt ja auch jeder standardmäßig so irgendwie pädagogische Lernspiele irgendwie. Man spielt ein Spiel und dabei lernt man eigentlich Rechnen. Gibt's ja auch ganz viele Leute, die sich da abmühen und versuchen, das Rechnen in ein Spiel reinzudrücken, damit es dann eben Spaß macht, das Rechnen zu lernen.
Ja, ich kenne das für Bio, aber ich finde, die meiste dieser Software ist einfach furchtbar.
Also was ich mal ganz toll fand, aber das war nur wegen den Minispielen, das war dieses Addis Lernsoftware. Die Minispiele waren gut. Die Aufgaben waren viel zu leicht.
Ja. Dann gehen wir mal im Kindesalter weiter. Später, wenn es dann in die Vorschule und Schule gibt es ja diese tollen Lückkästen oder wie auch immer die heißen,
ja, genau.
Wo man dann diese Plättchen hat und die nach irgendwelchen Muster anordnen muss. Macht den Kindern meistens auch Spaß, mhm. Hat einen unglaublichen pädagogischen Effekt und ich persönlich würde das auch unter Spiel einsortieren.
Ja. Es ist nicht irgendwie eine schwere Aufgabe lösen. Also eigentlich ist relativ viel im Leben ja ein Spiel. Also immer wenn es nicht direkt sofort um irgendwie körperliche oder Vor- und Nachteile geht, die wirklich ins echte Leben sofort reinzählen, dann ist es eigentlich ja ein Spiel, weil ich irgendwas ausprobieren kann und dabei meistens dann auch Spaß habe. Also
richtig.
Wenn ich keinen Spaß habe, dann wird es wohl ums Überleben gehen, im übertragenen Sinne.
Genau das.
Okay. Ja, wir hören, lesen gerade im Chat, ja, die Kästen sind sehr cool, diese Dinger. Okay, also, wieso spielen wir, um irgendwie was zu lernen? Das machen wir ganz unterbewusst eigentlich. Und was spielen wir denn so? Also, wir haben jetzt gerade schon ein paar so Kinderspiele, aber was gibt es denn sonst noch so für
Spiele? Naja, also in Deutschland relativ groß das Brettspiel. Es gibt in Deutschland wahrscheinlich wenige Familien, die nicht zu Hause ein oder zwei Brettspiele haben.
Ja.
Und man kennt ja auch, in Deutschland wird regelmäßig das Spiel des Jahres vergeben von einer Jury von Pädagogen und Kritikern, die sich dann zusammensetzen und meinen, ja, das ist das Spiel des Jahres.
Mhm.
Also sprich, Brettspiele in jeglicher Schwierigkeitsstufe. Es gibt da von, ich ziehe eine Karte, erzähle eine Geschichte dazu und lege sie hin, bis zu, ich muss erstmal 2 Stunden Regel wälzen, um überhaupt ansatzweise das Spiel zu verstehen, sämtliche Breiten.
Ja, vielleicht sollten wir kurz sagen, also gerade Brettspiele, da gibt es eine sehr ausführliche Sendung bei Chaos Radio Express, Nummer 162.
2,5 Stunden, super Sendung, habe ich mir angehört.
Richtig gut. Wir fassen das jetzt hier einfach nur kurz zusammen. Also es gibt sehr viele Brettspiele. Alles, was irgendwie eigentlich auf einem Tisch, also auf einem Tischspiel ist ein Brettspiel. Das heißt auch so Kartenspiele wie Uno und Poker sind eigentlich auch, kann man zu Brettspielen zählen. Ja. Alles, was irgendwie auf einem Brett gespielt wird. Also es muss nicht ein Brett in der Packung sein, sondern es muss halt auf einem, irgendwie auf einer Fläche oder Ähnlichem gespielt werden.
Also Brett ist halt meistens der Tisch gemeint, der halt immer noch aus Holz ist.
Ja, genau. gerade bekannt, sehr bekannt sind natürlich so Sachen Uno, Skat, Poker, diese ganzen Kartenspiele, dann Monopoly,
Mensch, ärgere dich nicht,
genau, die dann unterschiedliche Zufallsvariablen drin haben, also manche sind sehr zufällig, gerade zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht, kann man nicht so arg viel planen, im Vergleich zu Risiko, wo man schon mehr Strategie reinbringt und dann halt das Würfelergebnis nur ein bisschen was entscheidet und ja, dann gibt es so tolle, wie hieß dieses eine Spiel, das wir mal versucht haben zu spielen, auf der Hütte?
Ah, du meinst Rune Wars.
Rune Wars,
von genau. Fantasy Flight Games, ein Risiko angelegtes Spiel, wo es allerdings ins Fantasy-Genre abtaucht und die Würfel weglässt, indem es einfach Karten ziehen lässt.
Genau. Und dann, das Spiel braucht halt wirklich irgendwie ungefähr 2 Stunden, um die Regeln zu lesen. Und nach 3 bis 5 Stunden ist die erste Runde vorbei und man hat nur die Standardregeln benutzt und nicht alle, nicht die noch 10 möglichen Erweiterungsregeln oder so. Also, das ist dann wirklich was für Profispieler, könnte man sagen. Leute, die halt wirklich das zum Hobby gemacht haben und jeden Tag irgendwie hier ihre Brettspiele spielen oder einmal pro Woche oder so.
Ein typisches Langzeitspiel halt. Man weiß, dass man lange Zeit dafür braucht und sie zu investieren lohnt sich aber auch meistens.
Man nimmt sich dann die Zeit und sagt mal, okay, ich mache jetzt einen Sonntag lang, spiele ich jetzt das Spiel und dann macht Spaß, man trifft sich mit Freunden. Es geht ja auch immer bei Spielen irgendwie um das Miteinander. Also es gibt eigentlich keine richtigen, also Spiele, wo man eigentlich nur gegeneinander spielt, weil man spielt zwar im Spiel gegeneinander, aber dadurch ist man ja immer trotzdem noch miteinander um den Tisch rum. Also ja, normalerweise spricht man ja auch währenddessen über was anderes als nur über das Spiel zum Beispiel.
Das stimmt, aber man muss dann vielleicht auch noch beachten, es gibt ja auch noch andere Spiele, also Fußball oder Boxen ist auch ein Spiel.
Ja, okay.
Es ist ein Spiel mit oftmals harten körperlichen Auswirkungen, aber es ist immer noch ein Spiel und nicht die Realität.
Ja.
Und da geht es ja dann wirklich nur gegeneinander, zumindest beim Boxen.
Ja, auch beim, beim Fußball ist dann auch halt im Team miteinander, aber trotzdem ganz klar gegen die andere Mannschaft.
Genau.
Da fällt mir gerade ein, vielleicht kennt jemand Sword of Truth von Terry Goodkind. Da wird auch ein Spiel beschrieben, das ein böser Kaiser entworfen hat, das halt sehr brutal ist. Und der entwirft dieses Spiel nur, um das Volk in Schach zu halten. So ein bisschen wie Fußball. Solange alle zu Fußball schauen, kann man irgendwelche Sachen in der Regierung abstimmen und schaut niemand zu, wenn die WM gerade ist. Weil es interessiert niemanden, weil Fußball ist wichtig. Also man kann auch in die politische Richtung gehen, was man da so machen kann.
Oder ja, auch zum stimmt. Beispiel in der Antike, die Gladiatorenkämpfe waren auch Spiele, wo einer zum Schluss vielleicht getötet wurde.
Außer das Volk fand eigentlich ganz toll, dass er gespielt hat oder auch nicht.
Es war ein Volksliebling oder so. Wobei man halt sagen muss, das ist zur heutigen Zeit halt nicht mehr aktuell.
Ja, es gibt andere Gladiatorenkämpfe, gerade ist Boxen.
Genau.
Ja. Da stirbt man dann halt normalerweise nicht, aber ja. Also es gibt auch die Richtung, dass irgendwie das Volk, also ein Spiel zur Belustigung des Volkes, könnte man es so sagen.
Ja, durchaus. Also
wo andere spielen, damit wir uns freuen.
So in etwa. Wobei man im Gegenzug auch sagen muss, es gibt viel kooperative Spiele, vor allem gerade im Sektor Brettspiele, wo man halt zusammensitzt und gegen das Spiel spielt.
Ja,
so
gerade
Sachen,
Herr der Ringe.
Oder Arkham Horror oder Space Alert, wo man halt wirklich bei Space Alert auf Zeit sitzt. Man hat einen Computer, der einem im Minutentakt quasi mit Gegnern zuwirft oder mit Situationen, mit denen man fertig werden muss. Und man sitzt zu dritt oder zu fünft um das Spiel und versucht, Herr der Sache zu bleiben.
Mhm. Ja, also es gibt sehr viele verschiedene Spiele. Und eine Gruppe, die wir jetzt noch gar nicht richtig angesprochen haben und die wir jetzt weiter vertiefen wollen, sind eben die Rollenspiele. Was sind denn Rollenspiele? Was unterscheidet sie von den anderen Spielen und was tun sie? Wieso, was tut man da?
Also Rollenspiele haben diesen Punkt, dass die das Spielmaterial eigentlich nur aus einem Zettel und einem Bleistift besteht. Mehr braucht man dafür nicht. Mhm. Alles andere findet im Kopf statt, in der Fantasie.
Mhm.
Ein Bekannter von mir hat da einen schönen Spruch gebracht: Komm in meinen Kopf, da ist lustig. Ja, ich habe das mal versucht und rausgekommen sind Rollenspiele. Mhm. Man stellt sich eine Welt vor, ein Spielleiter ist da, der erzählt, was diese Welt tut, und die anderen Mitspieler erzählen, was ihre Charaktere tun.
Mhm. Das ist so die Sache, man sitzt um einen Tisch, jeder Spieler hat einen Charakter vor sich liegen, der, je nachdem, welches System man spielt oder wie man halt, unter welchen Regeln man spielt, einfach oder komplex in Zahlen ausgedrückt sind, und es sitzt einer am Tisch, der den Rest spielt.
Der die Welt spielt, genau. Und die Regeln im Kopf behält und
darauf sozusagen achtet, dass aber die auch eingehalten der werden. Schiedsrichter ist in Sachen, wie die Regeln auszulegen sind. Also der Spielleiter ist halt diese Person, die das macht. Die muss regelfest sein, in gewisser Weise, dass sie weiß, wo was steht. Mhm. Und dann auch bei Konflikten, also je nachdem, es gibt ja Spieler, die die Regeln unterschiedlich auslegen. Und der Spielleiter ist dann in dem Sinne die letzte Instanz, dass er halt bei solchen Streiten entscheidet. Also sozusagen der Schiedsrichter.
Ein bisschen. Also nochmal irgendwie ein bisschen von weiter unten aufrollen. Man ist eine Gruppe von Menschen, die um einen Tisch rumsitzt. Meistens, außer man wäre jetzt bei einem LARP in der Wildnis, ein Live-Action-Roleplaying. Ja. Ja, also lebendes Aktionen-Rollenspiel. ja. mit so Plastikschwertern und sowas. Also ein normales Pen and Paper, also Stift und Papier Rollenspiel wäre, man sitzt um einen Tisch und erzählt gemeinsam eine Geschichte, und die meisten der Leute, die um den Tisch sitzen, spielen Helden oder eben Charaktere in dieser Geschichte, wichtige Hauptcharaktere, und einer spielt den Rest.
Genau.
Und ja, vielleicht, du hattest diesen Spruch gesagt und ich habe zufällig gefunden.
Man kann sich das Ganze so vorstellen wie ein bisschen Improvisationstheater, nur halt ohne Publikum und für das eigene Amüsement.
Ja.
Und man muss halt auch nicht unbedingt Helden spielen, man spielt halt Charaktere in einer Welt.
Ja.
Und man versucht, die Charaktere so auszuspielen, wie man sie sich halt gedacht hat. Also man erstellt auch den eigenen Charakter und kriegt nicht vom Spielleiter irgendwie gemeint, so, heute spielst du den Krieger in der Gruppe, sondern man erstellt sich den Charakter selber, so wie man ihn möchte.
Okay. Und ich habe noch zufällig den Satz gefunden, den hattest du auch mal gesagt, einen anderen, nämlich, ja, jeder kennt das doch in einem Film, man hat gerade irgendwie so, der Held entscheidet sich und du weißt, er macht es falsch. Ja, dann mach's doch anders. Das ist Rollenspiel.
Genau.
Was genau das.
Man kennt's, um nochmal auf den Computer zurückzukommen, man kennt ja die typischen Computer-Rollenspiele. Man steht vor einer Entscheidung, also auf einem Dorfplatz von einem Mann, und man hat nur die zwei Wege. Entweder man macht das, was der Mann will, oder man macht es nicht. Im Rollenspiel, nicht im Computer, habe ich halt auch alle Wege dazwischen. Also sozusagen meine freie Entscheidung, die ich im Computer nicht darstellen kann.
Ja.
Und demzufolge kann ich alles machen, was ich mir vorstellen kann und noch mehr.
Genau. Auch das, was sich die anderen in der Gruppe noch vorstellen können, was der Spieler sich noch vorstellen kann, was der sich vorstellen kann, der das Abenteuer geschrieben hat. Und so weiter und so fort. Also man hat viel mehr Möglichkeiten, und dadurch, dass man es wirklich mit Menschen spielt, ist es viel mehr, ja, interessanter eigentlich als ein Rollenspiel. Gerade die meisten Computer-Rollenspiele haben halt eigentlich keine Entscheidungsmöglichkeiten. Man geht halt einen Hauptstrang entlang und dann, ja, das war's.
Genau. Und die Aufgaben in Computerspielen sind auch sehr limitiert, also
meistens
ist es, bring das Monster um, hol einen Schatz oder geh zu A, hole irgendwas ab und bring's zu B.
Und vor allem Computerspiele haben halt die festgeschriebene Story. Und sozusagen, wenn ich davon abweiche, lande ich im grauen Nichts. Wenn ich im Rollenspiel, also im Pen und Paper, von der Story abweiche, kann es mir natürlich auch passieren, dass der Spielleiter nicht improvisieren will und einen ins graue Nichts laufen lässt, damit man wieder zurückgeht. Allerdings ist das meistens nicht der Fall und man landet irgendwo, wo man sich gar nicht gedacht hat, oder auch der Spielleiter sich nicht gedacht hat, dass die Helden rauskommen. Es gibt da so dieses schöne Zitat von einem Spielleiter. Ja, ich habe das super Abenteuer angefangen. Ich habe es super zusammengefasst und super geschrieben. Sie müssen nur bei dieser Stadt durch das Südtor gehen. Und die Spieler sind in dieser Stadt und meinen dann, haben wir nicht drei Städte vorher irgendwas vergessen? Lass uns doch durch Nordtor wieder zurückgehen. Und dadurch entstehen die besten Abenteuer, in dem der Spielleiter alles für den Haufen werfen muss und einfach improvisiert.
Genau. Also nicht zu viel vorbereitet hat, sondern Spieler sind dazu da, um das Abenteuer kaputt zu machen.
So jetzt auch
mal hier, Leute. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen hier steht gerade noch im Chat was, dass moderne Computerrollenspiele schon ziemlich frei sind. Ja, also wenn man jetzt gerade an so Rollenspiele denkt, wo man sich auch wirklich ein bisschen entscheiden kann, ob man jetzt dem hilft oder ihn umbringt oder ihm dann noch mehr Geld abknöpft oder sowas, das schon. Aber das sind immer noch nur 4 Wege. Also oder 5
Es gibt
oder
so Sachen 10. Wie zum Beispiel Oblivion, wo man wirklich in der Welt frei ausgesetzt wird und tun und lassen kann, was man will. Das sind allerdings die Ausnahmen.
Um das Spiel durchzuspielen, musst du trotzdem diesem Strang entlang folgen. Es gibt einen Hauptstrang und dann halt noch ein paar Nebenquests sozusagen.
So in etwa. Und ich habe halt immer noch nicht die freie Entscheidung, die ich im Rollenspiel habe, weil mir das der Computer auch gar nicht bieten kann. Weil wenn ich die haben wollte, müsste ich dahinter einen Batzen von künstlicher Intelligenz und alles dahinter hängen, die technisch nicht möglich ist.
Die Intelligenz müsste dann zum Beispiel einfach schon mal natürliche Sprache erkennen können und diese verstehen können, weil ich möchte ja nicht nur aus 4 Antworten auswählen, sondern ich möchte meine Antwort eintippen können.
Und vor allem permanent auf natürliche Sprache sich selber
generieren und wieder antworten können.
Konzipieren.
Und solche Dinge. Das geht halt einfach nicht. Das wird auch in naher Zukunft noch nicht
gehen. Also es geht schon, nur nicht in diesem Rahmen.
Ja, nicht in so freien Rahmen.
Man müsste einen kompletten Supercomputer hinter sich haben, damit man so etwas machen könnte.
Das kann man sich nicht leisten. Okay, ich denke, wir haben jetzt eine halbwegs sinnvolle Definition von Rollenspielen gemacht.
Ja, du hast gerade den Chat erwähnt. Also wir haben einen IRC-Chat zur Sendung, wie immer, auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, nämlich irc.bn-ulm.de, und Channel ist DevRadio. Und ihr könnt auch im Studio anrufen unter der 0731 938 6299. Nochmal 0731 für Ulm, 938 6299 ist die Telefonnummer direkt zu uns ins Studio. Oder ihr schaut auf unserer Website vorbei, www.devradio.de. Da gibt es Links zur Sendung, die Playlist und ein Gästebuch und alle Infos, die ich gerade gesagt habe.
Genau. Und ja, also anrufen gerne, wenn ihr zum Beispiel irgendwie auch mal Rollenspiele gespielt habt, mal spielen wollt, uns eure Erfahrungen schildern wollt, solche Dinge. Nachdem wir jetzt Rollenspiele so grob definiert haben, würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Musik wieder und kommen dann nachher dazu, was es denn so für Arten von Rollenspielen gibt, wie man die ungefähr so einordnen kann.
Ja, nächster Song wäre von Yemek Square One. Bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dev Radio auf Radio Free FM, heute mit dem Thema Spielen und Rollenspielen. Wir hatten vorher so ein bisschen geredet darüber, was wir denn eigentlich, also was Spielen ist, wieso wir spielen, und dann Rollenspiele definiert als ein gemeinsames und eine Welt und eine Geschichte erzählen und erfinden und Spaß dabei haben. Ungefähr. Es ist immer schwer, so etwas zu beschreiben. Am besten erfährt man, was Rollenspiel ist, wenn man mal mitspielt. Dann eben einfach zum Beispiel zu einem Kubus-Treffen kommen, einfach mal auf der Homepage nachschauen, wann das nächste Treffen ist, und dann mal vorbeikommen. Oder im Freundeskreis irgendwo, im erweiterten Freundeskreis spielt bestimmt jemand Rollenspiele. Vielleicht, das haben wir gar nicht abgesprochen, aber wer spielt denn eigentlich so Rollenspiele?
Wer? Naja, jeder eigentlich. Jeder, der es kennt.
Genau. Das ist vermutlich das Hauptproblem, dass halt viele Leute es einfach nicht kennen oder abgeschreckt werden von den Leuten, die es halt kennen, weil das dann doch eher nicht die normalen Menschen sind.
Das kann man so nicht sagen. Also wir haben seit 2 Jahren mit Kooperation vom Nexus einen Stand auf der Stuttgarter Spielemesse. Mhm. Und ich war da letzten 2 Jahre auch unter anderem Spieleleiter für Leute, die das ausprobieren wollten. Und hatte vor 2 Jahren gerade eine Gruppe von 2 Mädels und noch einem Vereinsmitglied, die halt gespielt haben. Die waren dieses Jahr wieder am Stand. Mhm. Und als die 2 dann gegangen waren, hat dann einer vom Celtic Circle, war das, glaube ich, also auch ein Micha, mir gemeint, ich finde das voll gemein. Habe ich ihm angeguckt, wieso? Du hast hier gerade die Gruppe von meiner Con mir weggeschnappt. Mhm. Dann habe ich gesagt, weißt du, warum die auf deiner Con waren? Weil ich sie vor 2 Jahren mit dem Rollenspiel angesteckt habe.
Ja, also vielleicht kennt man ja den Film, wie heißt der nochmal, dieser isländische?
Astropia?
Ja, genau. Astropia, ja. Mit der, wo eben die Frau durch einen Zufall da reinrutscht und dann auch in einen Rollenspielladen geht, weil sie jetzt endlich mal selber Geld verdienen muss und dort halt dann nicht arbeitet und so ins Rollenspielen reinrutscht. Und eine tolle Szene ist, ein Geschäftsmann im Anzug kommt in diesen Laden rein und sagt halt so, ja, er hat da gehört irgendwie mit diesem Rollenspiel, und so einer von den Nerds, die normalerweise in diesem Laden arbeiten, versucht ihm halt das anzudrehen und irgendwie erzählt so, ja, und dann gab's diese riesig tolle Explosion, rabum und was weiß ich was. Und man sieht so, der Typ will gerade wieder gehen, dann kommt die Frau halt und kurze Zeit später sieht man die Szene nur noch, wie er mit einem vollbepackten, zwei Hände bis über den Kopf vollbepackt mit Spielmaterial rausgeht. Also es hat einfach ein bisschen schlechtes Image, eben bei vielen immer noch dieses so nerdig ein bisschen, das aber eigentlich ja gar nichts mit Rollenspielen direkt zu tun hat in dem Sinne. Also
ja, es gibt zwei große Vorurteile. Erstens, das ist alles Teufelszeug, und zweitens, das machen eh nur Nerds.
Genau. Das ist schwer zu widerlegen.
Aber das mit dem Teufelszeug, man wird oft damit konfrontiert. Man kann es mal vorführen, dann legt sich das Vorurteil meistens, aber wenn man es nicht kennt und dann so sieht, ja, die sitzen da alle irgendwo in einem Keller bei Kerzenschein, das macht halt ein bisschen Stimmung.
Ja, aber je nachdem, was man spielt. Also so genau. Sachen wie Cthulhu kann man nur unter solcher Atmosphäre spielen, weil ansonsten die richtige Stimmung nicht aufkommt. Und es gibt aber auch so Sachen wie zum Beispiel Engel, wo einfach das System um Engel herum gewoben ist. Man spielt selber Engel. Gut, wenn man jetzt gerade der christlichen Gemeinde anhört, ist das vielleicht schon etwas besser. Wenn man dann gerade islamischen Glaubens ist, kann man das
mal eher. Die haben auch Engel.
Die haben zwar auch Engel, aber halt anders. Kann man das halten, wie man will. Aber es gibt auch wirklich Rollenspielsysteme, die relativ realitätsnah sind.
Ja.
Und demzufolge gibt es alles, was man sich denken kann.
Also man muss nicht immer mit in der Welt mit den Vampiren oder den Magiern spielen, sondern
oder den Dämonen.
Ja,
oder
genau.
Man kann sich da beliebig etwas raussuchen. Man muss dazu sagen, klar, es gibt auch ziemlich düstere Welten und ziemlich grenzwertige Systeme, aber die muss man ja nicht spielen.
Ja, eben. Und das Zweite, was du gesagt hast, spielen sowieso nur Nerds, das stimmt dann eigentlich doch gar nicht, oder?
Also wir haben jetzt Beamte in unserem Verein, wir haben, ja gut, es sind relativ viele Informatiker, das stimmt. Das liegt einfach daran, es ist wohl ein Hobby, das hauptsächlich Naturwissenschaftler machen und Geisteswissenschaftler. Man trifft wenige Leute, die kein Abitur haben oder nicht gerade dabei sind, ein Abitur zu machen.
Weil man mehr, vielleicht muss man irgendwie höhere Ebenen des Bewusstseins.
Nein, das will ich so gar nicht sagen.
Nein, aber man muss halt, also
man kommt damit eher in Kontakt.
Ja.
Ja, man kommt damit eher in Kontakt, weil es unter den, ich nenne es jetzt mal Gesellschaftsschichten, einfach mehr verbreitet ist.
Okay.
Es kommt immer wieder vor, dass jemand, der auf der Hauptschule ist oder auch auf der Realschule, einfach mal mit in eine Runde stolpert, aber es ist da nicht präsent und deswegen wird es da nicht bekannt.
Ja, das heißt, wenn man das eben verbreiten wollte, müsste man gerade in solchen Schichten, wie man das jetzt so nennen will, eben mal ansetzen und es denen besser unter die Nase reiben und mal zeigen,
wie ja, das dann also so ist. Auch diese Leute spielen Rollenspiele. Es kommt halt nur dadurch nicht zustande, weil sie es halt meistens nicht kennen. Woher denn auch, wenn keiner im Umkreis Rollenspiele spielt? Spielt man ja selber auch nicht.
Ja, normalerweise, wenn man das so kennt, Brettspiele spielt man auch halt irgendwie, weil es halt, ein Kumpel hat's halt, oder ein Kumpel ist sowieso Spielfanatiker und hat jedes Spiel, oder irgendwie die Familie läuft im Laden rum und kauft sich das Spiel des Jahres oder sowas in der Art.
Genau.
Also man braucht irgendwie ein bisschen einen Bezug dazu, dass man überhaupt mal anfängt, das Spiel zu spielen.
Richtig.
Und gerade bei Rollenspielen ist es dann vielleicht halt, es ist nicht so verbreitet wie Brettspiele, deswegen schwerer. Ja. Okay, jetzt haben wir also, wer denn Rollenspiele spielt. Und ja, jetzt versuchen wir mal ein bisschen zu klassifizieren, was gibt es denn so für Rollenspiele? Also es gibt ja sehr viele verschiedene, ihr habt schon gesagt, die unterschiedlichsten Systeme, unterschiedlichste Welten. Wie kann man denn so grob einordnen, damit man nachher vielleicht auch weiß, in welche Richtung man vielleicht spielen will. Also
ja, also die Klassifikation ist da echt schwierig. Es gibt kein eindeutiges Schema, in das man die Spielwelten einordnen kann. Man kann jetzt sagen, man sortiert mal anhand der Welt, in der es spielt. Man kann sagen, man sortiert anhand des Regelsystems. Oder auch nach der Art, wie man das Rollenspiel selber spielt.
Aber man findet dann immer Sachen, die, wenn man sich geeinigt hat, man will danach klassifizieren, findet man immer Sachen, die rausfallen.
Ja, das ist klar. Aber vielleicht einfach mal versuchen, so grob, eben gerade jetzt System, Welt und wie man es spielt in diese Richtung und mal so grob, was gibt's denn da alles?
Also wir können ja mal mit dem eigentlich zentralen anfangen, in welcher Welt man spielt, weil man sollte sich eigentlich schon aussuchen, in welche Welt mag ich, weil ich werde damit ziemlich lange zu tun haben, in dieser Welt zu spielen, wenn ich es denn exzessiv spielen will. Da gibt es halt die Sache, erstmal in welcher Zeit will ich spielen? Will ich in der Jetztzeit spielen, also mit Autos, mit Wissenschaft, mit Schusswaffen, oder in der Vergangenheit, wobei da das klassische Mittelalter oder auch bis zu der Renaissance-Zeitalter relativ stark vertreten ist.
Also so irgendwie Ritter, Jäger, Könige, Grafen.
Schlosser und Königreiche und aber auch Schießpulver, je nachdem, wo man spielt, Kanonen. Oder will ich halt in der Zukunft spielen, wobei es halt da alle möglichen Sachen gibt, von ich reise durch das Universum mit meinem eigenen Schiff oder ich bin nur auf der Erde, habe da allerdings Lebenserwartungen von mehreren hundert Jahren und wenn mir mal ein Arm gebrochen ist, so dass ich ihn nie wieder benutzen kann, ist nicht so schlimm, wird einfach durch einen Cyberarm ersetzt.
Ja.
Sowas in der Art.
Also gerade die Zukunft ist da wahrscheinlich relativ
frei. Kann man sich ausmalen, wie man will.
Ja, genau. An sich ist es, kann man es vielleicht so sagen, alles, was man auch in einem Buch als Geschichten, als Welt haben könnte, kann man auf jeden Fall auch spielen, sozusagen. Ja.
Also man muss zwar, je nachdem, was man hat, suchen oder vielleicht auch was Eigenes kreieren, aber kann man, auf jeden Fall.
Gerade bei Büchern gibt es ja sehr viele Welten, auch Parallelwelten zu unseren, die nur kleine Veränderungen haben, wie zum Beispiel, eigentlich ist es genau gleich wie jetzt, nur es gibt halt Magie, gerade zum Beispiel Harry Potter oder sowas,
solche Dinge. Das ist das, worauf ich dann als Nächstes zu sprechen komme, wie ich denn das Fantasy mag. Also es gibt die Einstufungen im Fantasy High, Middle und Low, wobei Low Fantasy von jetzigem Standard ist, so Magie, was ist das? Und göttliches Eingreifen oder sowas gibt es nicht. Also in dieser Welt, wo wir hier heute jetzt leben. Aber auch zum Teil, ja, es gibt Zauberei, aber die nur ganz vereinzelt. Also 2 oder 10 Leute in der gesamten Weltbevölkerung können überhaupt zaubern. Und 3 Leute wissen überhaupt, dass es die wirklichen Götter gibt, dass die real existieren und dass die auch eingreifen können. Mittel ist dann so die Sache mit, ja, es gibt Zauberer, die laufen auch immer wieder rum, sind je nach System relativ selten, je nach Welt, so muss man sagen, relativ selten, bis ja jeder 4. oder jeder 5. ist mal ein Zauberer. Und ja, es gibt auch Götter in so einer Welt, aber die greifen meistens nicht direkt ein, sondern geben ihren Dienern halt Art, für sie eingreifen zu können. Und die High Fantasy ist halt, ja, die Götter laufen wirklich über die Welt. Kataklysmus wird jeden zweiten Tag eingeleitet, weil die Götter meinen, ja, die Welt gefällt uns nicht. Jeder kann eigentlich Magie manipulieren oder irgendwie mit einem riesigen Feuerinferno gesamte Städte auslöschen. Das tut halt nur keiner, weil, wieso? Ist doch normal. Ja. Und muss man halt dann erst dann sich dann wissen, wie man dann mit dem Fantasy übereinstimmt. Und dann ist natürlich auch die Stimmung der Spielwelt entscheidend. Also Stimmung in dem Sinne, ist sie eher hell, das heißt, die Leute sind eher gut und einem
meistens. Und die Welt ist gut und wenn ich über die Straße laufe, werde ich nicht sofort umgefahren und erschossen, sondern es passiert halt eigentlich nichts normalerweise. Es ist
eine ziemlich freundliche Welt sogar, muss man sagen. Und die Leute sind meistens nett und versuchen einem nicht andauernd übers Ohr zu hauen. Wo im Gegensatz es auch düstere Welten gibt, wo ziemlich viele Horrorspiele auch zum Teil angesiedelt sind, wo es dann halt so ist, jeder misstraut jedem eigentlich. Und hinter jeder Ecke kann der Verrat sein. Und es ist die ganze Spielwelt ist düster gehalten, wo es halt die Bauwerke meistens im gotischen Stil gehalten sind, die halt schon relativ düster sind. Zur Stimmung auch, das Licht ist halt meistens etwas düsterer gehalten. Es gibt viele Schatten, in denen sich ziemlich viel verstecken kann. Und jeder will eigentlich meinem Charakter an den Kragen.
Ja, gerade so.
Und dazwischen gibt es natürlich jegliche Abarten von Grau.
Genau.
Und ja, also es gibt ziemlich viele verschiedene Welten, die man so eingeben kann. Die populärste in Deutschland ist die vom Schwarzen Auge, Aventurium.
Mhm. Wie würde man die einordnen?
Also vom Zeitlichen her ist sie tiefstes Mittelalter. Mhm. Also es gibt das Mittelreich, ein Königreich eigentlich, angelehnt an die deutschen Staaten.
Heiliges Römisches Reich
der Nation. Nein, nicht ganz.
Oder davor. Aber,
davor, ja. Also es gibt einen Kaiser, der über die Fürstentümer wacht, aber die Fürsten haben dann noch relativ viel eigene Kontrolle, je nachdem, wie weit sie natürlich von der Kaiserstadt weg sind. Es gibt so etwas Ähnliches wie die arabische Welt. Mhm. Und es gibt auch Asien als Küste, nicht Asien, Japan als Insel vor der Küste. Fantasy-mäßig würde ich sie eher ins mittlere Genre reinstecken, weil es gibt Zauberer, die sind zwar nicht so häufig, aber es gibt auch Magieorden. Mhm. Und es gibt Priester, göttliches Wirken ist da den Priestern vorbehalten, die das auch wirklich können, wenn sie müssen. Sie tun das natürlich nicht immer, aber wenn halt der Priester des Wassergottes meint, durch die Wüste laufen zu müssen, um keinen Wasservorrat mitzunehmen, kann er halt mal eben schnell eine Quelle mitten aus dem Nichts herbeizaubern.
Ja.
Und die Welt ist da eher in der Mitte anzusetzen, was die Gesinnung der Leute betrachtet. Also es sind nicht alle super gut, aber so richtig böse sind auch nicht alle. Mhm. Also es ist halt wirklich eine normale mittelalterliche Welt.
Mit vielen Bettlern in der Straße halt ganz normal, so genau. In die Richtung halt ein paar Reiche und viele nicht ganz so
man
Reiche.
Man kann es so vorstellen wie in den Mythen der mittelalterlichen Welt. Also es gibt auch Elfen, es gibt Zwerge, es gibt Feen.
Das ist natürlich auch ein Teil, wie viel Fantasy dann man haben will.
Ja, natürlich.
Gerade, das ist so die klassische irgendwie
klassische
Fantasy-Welt.
Ja. Ja. Wobei, es ist nicht klassisch, weil zum Beispiel die Orks sind nicht irgendwie schwarz und aus der Erde geboren, sondern sind eher so Tiermenschen mit viel Fell und sowas. Oder auch mal, um ein Beispiel für eine Science-Fiction-Welt zu nennen, gibt es die Welt von Space Pirates, wo man eine Crew von Piraten spielt, die einfach wild plündernd durch die Länder zieht. Also eindeutig futuristisch angesetzt, mit Faster-than-Light-Antriebe, die auch mal ins Stottern kommen und dann einfach, man will gerade den Antrieb ausschalten und springt einfach nochmal ein Lichtjahr weiter, alle 5 Minuten. Und naja, Fantasy ist da eher
Stargate Universe.
So in etwa. Fantasy ist da nicht gegeben. Also es gibt keine Magie oder so etwas.
Es gibt halt hohe Technologie.
Es gibt hohe Technologie, es gibt Alienrassen, die Vagonen zum Beispiel, die deren aus per Anhalter durch die Galaxis sehr nah angelegt sind. Sie sind halt die typischen grauen Aliens, aber Bürokratie in jeglicher Form, Durchschläge, selbst für das Starten des Raumschiffs innerhalb von 3 Ausführungen.
Ja.
Und auch die Stimmung da in dieser Welt ist relativ dem Guten zugeordnet, weil es ist eine satirische Welt angesetzt, dass man die Welt nicht ganz so ernst nimmt. Mhm. Das heißt, es kann mal immer wieder passieren, dass der Antrieb ausfällt und der Tech, er hat jetzt die Wahl. Entweder er kann sich den Antrieb reparieren oder aber er tritt einfach gegen den Antrieb und er funktioniert wieder.
Ja, so ein bisschen dann auch die Star Trek Philosophie. Oh, ich brauche 20 Stunden, mach's mir in 10. Okay, ich mach's dir in 2.
Genau. Und ist etwas ganz witzig. Im Gegensatz dazu gibt es auch die berühmteste Welt eigentlich in Amerika und auch sonst auf der Welt ist die Warhammer 40k Welt, die auch futuristisch angesetzt ist, die allerdings nicht so hell ist. Also die ist relativ düster. Es gibt in dieser Welt, die eigentlich ein gesamtes, unsere gesamte Galaxie befasst, ziemlich viel Verräter, ziemlich viel mit Dämonen, Die Welt selber ist ziemlich gotisch angehaucht. Also die Kirchen sind riesengroß mit viel Bögen und relativ düster. Mhm. Und fantasymäßig ist die auch in der Mittelklasse anzusetzen, weil auch dort gibt es Götter oder in dem Sinne Gott. Es gibt den Imperator, der als Gott gehalten wird. Von dem gibt es Priester, die auch eingreifen können und Göttliches wirken. Mhm. Und es gibt auch eine Art von Magier, die sich Psioniker nennen, die halt mit ihren Gedanken Magie wirken.
Ja, also da gibt es sehr viele verschiedene Varianten. Vielleicht hat ja jetzt der eine oder andere was Tolles gehört, was ihn interessiert oder so, dann eben einfach mal nicht, anschauen. Oder es gibt auf jeden alles. Fall das, was euch interessiert, auch als Rollenspiel. Einfach vielleicht dann mal in einen einschlägigen Rollenspielladen in eurer Nähe gehen oder eben zu einem Treffen eines Rollenspielvereins in eurer Nähe oder so.
Oder mal googeln.
Einfach mal genau die Suchmaschine eurer Wahl benutzen und schauen, Rollenspiel, Ulm, und dann mal schauen, was rauskommt, so ungefähr.
Wenn ihr eure Treffen habt, spielt ihr dann da bei diesen Treffen oder unterhaltet ihr euch eher über die Spiele, also, oder ist es so ein bunter Mix?
Es ist so ein bunter Mix, möchte man sagen. Also je nachdem, wer etwas anbietet, wird gespielt. Also ich biete zum Beispiel jetzt kommenden Mittwoch ein Kultabenteuer an, wo ich Charaktere selber mir festmache für die Spieler. Das ist halt was Besonderes, weil man hat in 3 bis 4 Stunden nicht die Zeit, einen Charakter zu machen und dann noch zu spielen. Und bearbeite da ein Abenteuer vor. Das machen natürlich auch andere Mitglieder, wenn sie kommen. Halt jetzt nicht im Regelwerk von Kult, sondern halt in sämtlichen anderen Regelwerken, die sie zu Hause stehen haben. Es gibt dann Leute, die einfach nur Brettspiele mitspielen und auch die mitbringen und meinen dann, hier, habt mir was Neues gekauft, wollen wir denn nicht mal eine Runde Probe spielen? Aber es wird dann auch sich über Spiele unterhalten, so je nachdem, wen was interessiert.
Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt ziemlich lange geredet über eine Achse der Klassifikation, deswegen machen wir kurz nochmal ein Lied Musik ein bisschen zum Runterkommen, ein bisschen entspannen, und dann reden wir weiter über die anderen 2 Klassifikationsmöglichkeiten, die wir so grob versuchen hinzubekommen. So, das war jetzt ein kurzes Lied und okay, wir hatten jetzt gerade die Klassifikation nach der Spielwelt, so High Fantasy, Low Fantasy, Zeiten, in denen sie spielen, die Stimmung, in der sie spielt. Jetzt wollten wir noch klassifizieren nach System und nach dem, wie man spielt. Ja, vielleicht zuerst mal nach dem System. Was gibt's da?
Das System ist natürlich immer so eine Sache. Also einerseits kann man da klassifizieren nach, wie komplex die Regeln sind. Also es gibt Systeme, die bestehen aus 20 bis 50 Regelbüchern. Das ist meistens für erfahrene Rollenspieler abschreckender als für Neulinge. Mhm. Und es gibt Systeme, die bestehen aus einem kleinen, dünnen Heft, wo dann eben Würfelregeln erklärt werden und nebenbei noch die Welt umrissen wird. Mhm. Und das alles in einem kleinen, dünnen Heft. Das ist so von der Komplexität. Dann kann man nach den Zufallsmechanismen unterscheiden. Also es gibt verschiedene Arten von Würfeln. Die klassische Würfel, den man kennt, ist der 6-seitige Würfel. Den hat vermutlich jeder in seinem Brettspiel zu Hause. Mhm. Es gibt dann aber auch Würfel mit 4 Seiten, mit 8 Seiten, mit 10, 12 oder 20 Seiten.
100 Seiten.
Ja, das sind dann meistens 2 Würfel, die man
benutzt. Es gibt auch die einzelnen.
Ja, das sind aber meistens 2 10-seitige Würfel.
Ja.
Aber ja, man kann noch unterscheiden, in welcher Form gewürfelt wird. Also ob man jetzt zum Beispiel auf dem Charakter Punkte hat und dann mehrere Würfel würfelt. Mhm. Oder ob man Werte hat und mit einem oder 2 Würfeln gegen diesen Wert würfelt. Das okay. sind dann, nennt man Pool-System oder Wertsystem.
Mhm. Wie jetzt sowas funktioniert mit so Würfeln, kommen wir vielleicht später nochmal, machen wir jetzt zuerst die Klassifikation, einfach was es so gibt, und dann machen wir mal so eine Proberunde hier live.
Genau. Man kann weiterhin klassifizieren nach der Art des Spielens eben. Also die Systeme sind relativ einfach abgehandelt. Da gibt es nicht wirklich viele Optionen. Mhm. Die Art des Spielens ist auch nicht allzu komplex. Es gibt zwei große Extreme. Das eine ist Railroading, das andere ist Sandboxing. Railroading heißt, dass der Spielleiter einen Plot hat und dieser Plot wird verfolgt. Punkt. Das hat relativ viel Ähnlichkeiten mit Computerrollenspielen, weil auch da, die haben einen Plot und wenn man diesen Plot verlässt, dann wird man früher oder später eh wieder zurückgeleitet.
Ja, man kann gar nicht anders. Man kann vielleicht noch ein, zwei Nebenquests machen, die kann man machen oder nicht, aber du musst dann wieder dorthin, weil sonst ist die Welt nicht existent drumherum.
Richtig. Die meisten vorgefertigten Abenteuer von DSA oder anderen Spielen sind klassische Railroad-Abenteuer. Mhm. Die eben teilweise sogar Texte vorgeben, die der Spielleiter vorlesen soll. Ja, der Gegensatz dazu, das Sandboxing heißt, der Spielleiter hat eine Welt entworfen, beziehungsweise einen Status Quo entworfen, wie die Welt gerade ist. Mhm. Da gibt es in dieser Welt ein Problem oder auch mehrere Probleme. Und für jedes Problem gibt es vielleicht eine Musterlösung. Und die Charaktere und Spieler werden in diese Welt reingeworfen, kriegen vielleicht einen Hinweis, wo sie dieses Problem finden können und haben dann die freie Wahl, alles Mögliche zu tun, um dieses Problem zu lösen.
Ja.
Das ist in den seltensten Fällen dann die Musterlösung des Problems. Und oft genug kommt es auch vor, dass die Gruppe das Problem gar nicht löst.
Oder aber irgendeine andere Situation findet, die das Problem trotzdem löst, die der Spieler gar nicht angedacht hat.
Ja. Genau. Oder halt das Problem links liegen lassen und ein größeres Problem erzeugen, weil es viel mehr Spaß macht.
Ja. Im Spiel Space Pirates hatten wir zum Beispiel einmal die Situation, wir haben einen Schatz oder eine Schatzkarte gefunden und sollten den Schatz suchen. Ja, wir haben dann die Weinkammer überhalb des Schatzes ausgeplündert und den Schatz einfach liegen lassen. Aber trotzdem waren alle zufrieden.
Ja, weil die Weinkammer war dann halt auch ein Schatz.
Genau.
Ja, okay. Ja, also wir haben jetzt die Welten, die Systeme. Du hast bei den Systemen gesagt, dass es eben Würfelsysteme gibt und vielleicht sollten wir noch ein bisschen drauf eingehen, wieso wir denn Würfel haben, wieso wir also den Zufall wollen oder vielleicht auch nicht unbedingt. Es gibt auch Systeme, wo man eigentlich gar nicht würfeln muss, aber viele Systeme haben eben Würfel. Wieso wollen wir die?
Also ja, also grundsätzlich ist es so, eine Welt, in der man alles kann und in der alles funktioniert, was man will, ist langweilig.
Ja.
Es braucht also Herausforderungen und es braucht auch die Möglichkeit, dass etwas nicht funktioniert. Und dafür sind die Würfel zuständig. Jemand, der gut klettern kann, wird mit dem Klettern mehr Chancen haben, als jemand, der das noch nie gemacht hat.
Mhm.
Das ist also zum einen ein bisschen Realismus in das Spiel zu bringen, eben verschiedene Stufen des Könnens zu ermöglichen. Zum anderen auch, um einfach die Möglichkeit des Versagens im Raum zu halten. Weil, ja, wie gesagt, ganz ehrlich, es ist langweilig, wenn man nicht versagen kann.
Ja, und die Würfel nehmen dann auch ein bisschen so dieses, also die Welt funktioniert halt nicht nach einem Schema F, sondern es gibt immer ein bisschen Zufall drin und auch gleichzeitig übernehmen sie so ein bisschen so Naturgesetze, wenn man das so sagen kann. Eben gerade, wenn ich schon 10.000 Bäume hochgeklettert bin, dann kann ich halt besser klettern als jemand, der das erste Mal klettern wird.
Genau.
Ja. Es gibt aber auch andere Arten, den Zufall reinzubringen. Also nicht nur durch Würfel. So zum Beispiel das Rollenspiel Engel macht das Ganze zum Beispiel über Tarotkarten. Ja. Wo man halt am Anfang einer Runde erstmal mischt und dann, wenn eine Situation aufkommt, wo unsicher ist, wo dass sie gelingen sollte, zieht derjenige eine Karte und muss dann, je nachdem wie er sie zieht, also ob er sie verkehrt herumzieht oder ob er sie richtig herumzieht, welches Bild er zieht, das Ergebnis interpretieren.
Okay.
Und auch damit kann es dann passieren, dass er nicht das geschafft hat, und muss dann dementsprechend interpretieren, wie er es denn nicht geschafft hat.
Ah, okay. Ja, das ist dann eher ein Spiel, das nicht so viel Action beinhaltet oder so.
Oh,
oder
doch.
Doch auch. Also es auch. Ist halt, ja, man würfelt nicht nur irgendwie eine Zahl und bekommt dann eine Zahl raus, an der man das messen kann, sondern man muss irgendwie anders
erzählerisch interpretieren, genau, was man da gezogen hat und das eben in diese Welt einbringen.
Ja.
Was weiß ich, wenn ich die Schwert 4 gezogen habe und gerade einen Dämon als Engel angreifen wollte und ich habe sie richtig rumgezogen, kann ich das interpretieren als, ich habe 4 Treffer gelandet. Wohingegen, wenn ich sie verkehrt herumgezogen habe, kann das bedeuten, gut, ich habe zwar 4 Treffer gelandet, aber die hat der Dämon alle pariert.
Ja, oder ich habe 4-mal geschlagen und nicht getroffen.
Genau.
Das kommt dann drauf an, wie ich es dann interpretiere sozusagen.
Genau.
Okay, interessant. Ja, zu den Würfelrollenspielen. Du hattest gerade eben das mit dem Poolsystem und das mit dem Wertesystem angesprochen. Wie funktioniert das vielleicht so nochmal zu vertiefen?
Wir hatten am Anfang ja schon gesagt, man braucht zum Rollenspiel ein Papier und einen Bleistift. Auf diesem Papier findet man einen Charakter, der verschiedene Werte hat.
Ja.
Zum Beispiel hat er bei einem Poolsystem 5 Punkte auf Stärke. 5 Punkte auf Stärke heißt, er nimmt 5 Würfel und muss versuchen, mit diesen Würfeln Erfolge zu würfeln. Das ist dann meistens 50% oder 60% ist eine Chance, es nicht zu schaffen, und 50 oder 40% ist die Chance, es zu schaffen.
Pro Würfel.
Pro Würfel, genau. Das heißt, bei einem Würfel hat man mit einer 6 bis 10 einen Erfolg. Je mehr Würfel man hat, desto höher ist natürlich dann die Chance, es zu schaffen.
Ja.
Weil mehr Würfel, die mehr Erfolge zeigen können, sind einfach besser. Es gibt dann noch die Erweiterung, dass man zum Beispiel sagt, eine 1 zieht wieder einen Erfolg ab von dem Ganzen. Das sind dann einfach verschiedene Poolsysteme, die das Ganze verschieden auslegen. Der Gegensatz dazu ist das Wertesystem. Da typischerweise ein Prozentsystem zum Beispiel sagt, man schafft den Wurf mit einer Chance von 15%. Mhm. Das heißt, man nimmt den Würfel und muss eine 15 oder niedriger würfeln.
Wenn man jetzt einen 100er Würfel hat,
genau.
Eben. Okay, das heißt, man muss dann eigentlich immer die Werte unterwürfeln, in dem Fall jetzt.
Oder überwürfeln, je nachdem,
wie das System
das oder haben will.
Gerade bei einem Kampf zum Beispiel den Wert des anderen überwürfeln oder
so in etwa.
Oder meinen halt unterwürfeln.
Je nachdem, wie man es sieht. Man kann ja auch zum Beispiel sagen, ich habe das Ganze um 2 Zehnerstufen geschafft. Dann hat man sozusagen 2 Erfolge erzielt. Wenn der Gegner allerdings beim Parieren dann 3 Erfolge schafft, hat halt der Gegner pariert.
Ja, dann kann man auch eben noch Abstufungen treffen. Aber an sich das System ist, ich habe entweder mit einem Würfel festgelegt, bei irgendwie 6 bis 10 oder 8 bis 10 habe ich einen Erfolg und ich wähle so und so viel Würfel aus. Oder ich wähle zum Beispiel mit einem 20-seitigen oder 100-seitigen Würfel und muss unter oder über einen gewissen Wert kommen.
Genau.
Das sind die groben Richtungen, die man so haben kann. Okay. Und dann Mischungen, gibt's das auch oder sind die normalerweise immer getrennt?
Es gab Mischungen, ja. Das war ein bekanntes System, das der Welt der Dunkelheit, World of Darkness. Das hat früher sowohl die Anzahl der Würfel als auch die Werte, gegen die man würfeln soll, modifiziert.
Ja.
Das wird dann aber relativ schnell relativ unübersichtlich. Deswegen
ist mittlerweile auch in der 2. Edition rausgekommen, wo sie gänzlich auf das Poolsystem gegangen sind.
Okay.
Und nicht mehr irgendwelche Werte, die man dann noch mit dem Würfel...
Ja. Weil es einfach zu kompliziert werden würde sonst.
Ja.
Okay. Also, vielleicht können wir jetzt auch noch ein bisschen, wenn wir gerade so am Klassifizieren sind und so, auch noch ein bisschen die Art des Rollenspiels. Gerade wir hatten ja noch ein bisschen über LARP gesprochen. Vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen ansprechen, was denn so der Unterschied ist zwischen einem Pen-and-Paper-Rollenspiel und einem LARP-Rollenspiel.
Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Beim Pen and Paper sitzt man da und erzählt, beim LARP tut man.
Okay.
Man steht also tatsächlich im Wald auf der Ebene von Jabberwocky, um mal ein Zitat aus Astropia wiederzubringen. handelt dort tatsächlich. Man spricht mit den anderen Mitspielern auch in der entsprechenden, meistens mittelalterlichen angehauchten Sprache. Das heißt, anstatt Hallo du, wie geht's dir? Ich grüße euch, Fremder. Wie ist euer Befinden?
Ja.
Und vor allem auch ganz wichtig, man steht nicht da, so wie wir jetzt hier sitzen, sondern halt in entsprechender Kleidung. Also vielleicht, je nachdem, was man darstellt, in Robe oder in Vollplattenrüstung.
Also das ist dann eher wirklich, geht dann schon in Richtung Impro-Theater. Mehr als jetzt, wenn ich wirklich am Tisch hocke, dann dann muss ich mir halt dieses Theater drumherum sozusagen vorstellen mit meiner Verkleidung und das mache ich da wirklich.
Also am Tisch tue ich ja relativ viel erzählen. Mhm. Im Lab mache ich viel.
Genau.
Und es gibt, je nachdem, was man auch macht, sozusagen die Begrenzung. Mein Charakter kann nur das, was ich auch darstellen kann.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin ein toller Schütze, aber ich kann mit Pfeil und Bogen halt nicht umgehen, dann habe ich ein Problem.
Dann hast du ein sehr großes Problem, weil dann die Spielleitung vom Lab sagt, nein, bist du nicht. Im Gegensatz gibt es natürlich auch Lab-Systeme, wo man dann halt ein bisschen abstrahiert. Das sind halt gerade die Systeme, wo halt auch die Magie
drin
ist. Magie. Weil es gibt auf der gesamten Welt wahrscheinlich niemanden, der einfach mit dem Finger schnippt und auf einmal entsteht ein Feuerball.
Ja. Richtig. In Lab wird das dann oft dargestellt durch rote Tücher oder rote Tennisbälle. Also
ja, um eben jetzt einen Feuerball werfen zu können, muss ich halt den roten Tennisball werfen und dann treffen.
Genau.
Richtig.
Okay, interessant. Das heißt, das ist eher was für die, die auch ein bisschen Hands-on-Action haben wollen.
Ja, vor allem, weil man ja dann auch selber live kämpft. Also man hat gewisse oder bestimmte Lab-Waffen. Das sind Schaumgummiwaffen meistens mit Glasfieberstab innen drin, damit sie halt nicht komplett umbiegen und haut sich die dann gegenseitig um die Ohren. Aber wenn möglich, wird man dazu angehalten, so dass es man sich gegenseitig nicht wehtut.
Ja, weil sonst macht es natürlich keinen Spaß mehr.
Genau. Also,
es geht ja immer beim Spielen um Spaß.
Und vor allem Verletzungen sind dann meistens nicht sehr toll, wenn man mitten auf der Schwäbischen Alb in einem Wald liegt.
Ja, bis da der Krankenwagen kommt.
Könnte das dauern.
Ja.
Wir hatten uns vor der Sendung darüber unterhalten, wie das in Ulm mit LARPs aussieht. Wenn man es machen will, wo muss man sich hinwenden?
Ja, also der Kubus ist gerade eben dabei, eine LARP-Gruppe zu bilden. Es gibt natürlich auch freie Spieler, die sich nicht an einen Verein bilden wollen. Die sind allerdings etwas schwerer zu finden. Allgemein ist es in der süddeutschen Gegend relativ mager mit LARPs, aber ja, wir werden sehen, was daraus wird. Also
wir würden uns
über Zulauf natürlich stark freuen.
Ich kenne halt einen aus einer Gruppe, die in Biberach immer spielen. Die spielen World of Darkness, dieses LARP für World of Darkness eben. Aber die treffen sich dann immer und
irgendwie. Die treffen sich dann in Biberach, ja.
Ja, treffen sich dann in irgendwelchen alten Gebäuden der Psychiatrie und spielen dort dann in der Psychiatrie ihre Vampire und solche Dinge. Also die machen das auch richtig, die sind relativ groß, aber die sind halt auch eben aus Biberach.
Und vor allem, die World of Darkness als Lapen ist zwar populär, aber es trifft denn man muss den Nerv beim Spieler treffen.
Ja.
Und wenn man den nicht trifft, ist das für die meisten LARPer nichts, weil man halt auch nicht in Gewandung rumläuft, zum Beispiel, je nachdem, was man darstellt, weil für einen World of Darkness Vampir haben die meisten die Verkleidung im Kleiderschrank liegen.
Ja, normale Kleidung. Vielleicht, wenn ich irgendwie jetzt ein bisschen höherer Vampir bin, habe ich halt einen Anzug an. Das
je nachdem, was man spielt, ja.
Oder ich habe halt irgendwie abgefrackte Kleidung, weil ich ein Nosferatu bin oder sowas. Und das war's. Also keine, nicht gerade, da fehlt schon wieder ein bisschen dieser Reiz, sich zu verkleiden und dann auch im äußeren Erscheinen eine andere Person sozusagen zu sein.
Man muss es mögen.
Ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein klein wenig Musik und dann versuchen wir mal so ein bisschen so fortzuführen, wie dann so eine Rollenspielrunde ablaufen könnte, damit ihr grob die Ahnung habt und dann vielleicht Lust habt, dann mal irgendwie beim Kubus oder einem ähnlichen Verein vorbeizukommen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Death Radio auf Radio Free FM. Wir sind hier wieder mit unseren Gästen, die uns ein bisschen was über Rollenspiel erzählen und wir hatten jetzt gerade darüber geredet, wie man das klassifizieren kann, wieso wir den Würfel brauchen und solche Dinge. Und ich würde sagen, wir haben zwar gesagt, wie man es ungefähr so macht mit den Würfeln, aber wir machen jetzt mal so eine Art Live-Beispiel. Das heißt, wir tun jetzt mal so, als würden wir hier mit gerade schnell ausgedachten Charakteren irgendwie hier eine Rollenspielrunde würfeln und ein paar Aufgaben, die so standardmäßig vorkommen, vielleicht lösen. Das heißt,
ja, das ist. Wir brauchen explizit oder implizit brauchen wir natürlich Charaktere. Ich würde sagen, wir machen halt die Standardcharaktere. Irgendwer macht hier Bob den Krieger.
Ja, mache ich.
Okay, dann braucht man natürlich immer auch einen Dieb. Einen Dieb braucht man immer. Nennen wir ihn Earl, den Dieb.
Gerne.
My name is Earl.
Und Mick, den Magier, den braucht man auch immer.
Ja, da bleib ich noch übrig hier.
So, und natürlich, Standardspiel, was soll man denn anders machen? Man geht in eine dunkle Höhle, um den Schatz aus ihr zu bergen. Und Bob, Earl und Mick stehen vor dem Höhleneingang.
Ja. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was wir denn tun wollen, weil, ja, kann man denn reinsehen in die Höhle?
Ja, also so 5 Meter, dann wird's dunkel.
Habe ich eine Tasche, habe ich irgendwie eine Fackel dabei?
Fackel? Ja.
Dann mache ich meine Fackel an.
Ja, so, und dann wäre jetzt sozusagen, je nachdem, wie ernst man das macht, der erste Test, ob man denn Feuer machen kann. Sowas macht man in dem System, in den meisten Systemen halt auf das Naturwissen des Charakters.
Sozusagen irgendwie Wildnisleben. Leben oder solche
oder
Dinge.
So etwas, halt wie er Feuerstein benutzt oder ob er erstmal Wolle zusammenlegt und dann mit dem Holzbogen Feuer macht.
Oder ob ich ein Streichholz dabei habe.
Ja, je nachdem mit welchem
Wert. Wenn ich ein Streichholz dabei hätte, bräuchte ich natürlich eigentlich die Probe gar nicht machen.
Genau. Es gibt dann auch so Systeme, die meinen, ja, die Helden sind Helden. Also können sie sowas. Und man würfelt nicht drauf. Also, du hast jetzt deine Fackel an.
Ja, weil das werde ich wohl noch hinbekommen.
Ja. Und so im Prinzip, jetzt sieht man so 20 Meter in die Höhle. Ist eine Steinhöhle, eine Tropfsteinhöhle, wie man es weiterhört, weil es tropft von tief in der Höhle. Und sonst, ja, normale Höhle. Grauer Granit. Der Boden ist vielleicht etwas festgetreten.
Ja. Ich würde sagen, dann auf hinein.
Auf hinein in die Höhle.
Ja. Und der Dieb schließt sich natürlich gleich an. Als Dieb verzichte ich mal auf eine Fackel, weil ich bin es gewohnt, irgendwie im Dunkeln zu operieren. Und Licht ist ja inzwischen da.
Ja, genau.
Ja, der Magier bleibt auch nicht draußen stehen, der kommt natürlich mit in die Höhle.
In die dunkle, dunkle Höhle. Ja, und so läuft man so vielleicht geschätzt, weil eine Uhr haben unsere Helden natürlich nicht. 2-3 Minuten und kommen sie an eine Wegkreuzung. Wo wollen sie jetzt lang gehen? Links oder rechts?
Das ist immer eine der schwierigsten Situationen. Man wird sich nie einig, wo man hingeht. Also ich schlage jetzt einfach mal vor, dass wir uns rechts halten.
Gibt es denn etwas, das uns an den Gängen auffällt?
So, das wäre jetzt der nächste Punkt. Man würde den Magier jetzt auf ein Talent oder eine Fähigkeit würfeln lassen, die seine Aufmerksamkeit oder seine Sicht, etwas zu suchen, beinhalten würden. Und je nachdem, der Spielleiter weiß natürlich, dass es in der Umgebung vielleicht etwas gibt, wie gut der Würfelwurf ist, kann er dem Charakter dann sagen, was er denn findet. So also kann man dann dem Magier zum Beispiel mitteilen, dass an der rechten Höhlenseite er Höhlenmalereien von primitiven Kreaturen findet.
Dann wäre mein Vorschlag, die rechte Seite zu nehmen.
Um gleich auch mit den bösen Kreaturen kämpfen zu können. Yay! Ich bin wahrscheinlich so ein typischer Krieger, also ich habe schon oft einen auf den Kopf gekriegt und deswegen, ich habe gar nicht mitgekommen, dass der gefragt hat. Ich habe nur gehört, der Dieb gesagt hat, ja, wir gehen da mal nach rechts und dann war das klar, wir gehen nach rechts, passt. Und dass der dann noch irgendwie eine Höhlenmalerei sieht, ist mir doch egal, wir gehen nach rechts.
Ja, das ist dann auch so eine Art, je nachdem, in welchem System man spielt. Man kann den Charakter natürlich vollkommen frei auslegen, so wie Hannes es gerade macht. So nach dem Motto, ich habe ihn selber erstellt, also kann auch ich bestimmen, wie der Charakter agiert. Es gibt aber auch Systeme, wo man dann Vor- oder Nachteile vom Spiel vorgeschrieben kriegt. Also man könnte dann zum Beispiel Hannes Charakter meinen, er ist sehr impulsiv. Oder aber auch könnte ihm dann sagen, ja, dein Charakter ist eigentlich sehr schüchtern und wartet erstmal ab. Und
ja,
er muss dann das so ausspielen.
Und, ja.
Du bist der schüchterne Krieger.
Der schüchterne Krieger, genau.
Ich will dir doch nicht wehtun, jetzt geh mal weg.
Eindeutig, es geht nach rechts.
Ja.
Und ja, so nach einer Minute oder so steht er auf einmal vor einer Wand.
Ja, dann.
Und in dieser Wand ist ein kleiner, schmaler Ritz, wo vielleicht eine kleinere Kreatur durchkommt. Aber ihr müsstet schon kriechen und euch da durchquetschen.
Okay, wie dick ist denn die Wand? Ich bin ja stark. Wie dick ist die Wand? Also die Wand? Kann ich da irgendwie noch das Loch vergrößern? Hier mit meiner Stärke.
Oder durch Magie.
Da gibt es jetzt so die zwei Herren.
Ich stehe vorne.
Der Krieger.
Ich will.
Würde man jetzt abverlangen, ja, eine Probe auf seine Stärke, wie stark er es dann macht. Und der Magier würde dann eine Probe dafür kriegen, ob er denn seinen Zauber wirken kann. Und je nachdem, was für einen Zauber er wirken kann, er muss dann natürlich Vorschläge machen. Er könnte dann zum Beispiel zum Meister meinen, ja, ich habe hier den super Erdzauber, der mir ermöglicht, dass die Erde sich einfach wegbewegt. Oder aber er könnte einfach die gesamte Gruppe auf Miniaturgröße schrumpfen, sodass sie einfach durchkommt.
Oder er könnte irgendwie einen Feuerball drin explodieren lassen und hoffen, dass es das Loch vergrößert
so
und nicht uns abfackelt.
Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen.
Und auch darauf könnte man dann einen Wurf machen. Wohingegen auch der Dieb hätte die Fähigkeit, zum Beispiel, je nachdem welches System man natürlich spielt, sich einfach durch enge Gelegenheiten durchzuquetschen.
Ja, natürlich. So ein Dieb ist ja klassischerweise eher klein und schmächtig, zumindest in Fantasy-Systemen, und hat deswegen kein großes Problem, durch diesen Gang durchzukommen.
Aber auch da, je nachdem wie eng der Gang natürlich ist, und je nachdem wie der Spielleiter ihn natürlich vorher beschrieben hat, kann man auch eine Probe drauf verlangen, weil es kann natürlich passieren, dass der Dieb einfach mitten im Gang stecken bleibt.
Und dann müsste ich versuchen, ob ich ihn wieder rausziehen kann.
Ja, und dann natürlich auch das Problem hat, wenn der Feuerball vom Magier kommt. Weil man kann sich natürlich immer beim Rollenspiel, wenn man hier so in einer Gruppe sitzt, auf einen Weg einigen. Muss das aber natürlich nicht.
Da kommen die enttäuschenden Effekte raus, wenn man sich nicht drauf einigt. Also um das jetzt vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, was wir dann verschiedene Arten von Proben bisher hatten. Also das nennt man immer Probe, wenn man sozusagen ausprobiert, ob das funktioniert. Eben mit einem Würfel oder in Engel dann mit einer Tarotkarte. Wir hatten irgendwie sowas wie einfach auf eine Eigenschaft, also irgendwie Stärke oder sowas zu testen, zu schauen, ob ich jetzt irgendwie dieses Dings durchdrücken kann, irgendwie Löcher reinreißen kann mit meinen großen, starken Händen. Dann wäre das zum Beispiel je nach System, also Poolsystem oder Wertesystem, muss ich eben zum Beispiel beim Wertesystem eben meine Körperkraft von 12 oder 14 unterwürfeln oder sowas in der Art. Oder Talentwerte wäre gerade zum Beispiel, wenn ich durch was durchkriechen kann als Dieb, bin ich schon öfters durch was durchgekrochen, deswegen kann ich das besser als andere Menschen. Deswegen habe ich dort vielleicht irgendwie ein paar Talentpunkte sozusagen, die mir dann das ermöglichen, das besser zu können als andere, und dann würfel ich eben je nach System auf eine gewisse Art von Eigenschaften verrechnet mit dem Talentwert normalerweise.
Und natürlich, oder? Je nachdem, wie man es auch beschreibt, was man tut, kann man Boni erhalten auf diesen Wurf oder auch Mali. Also wenn man dem Spielleiter natürlich, jetzt Beispiel des Dieps, einfach sagt, ich krieche da durch.
Ja.
Gut, dann macht er einen normalen Wurf oder halt je nachdem, wie eng die Spalte ist, einen Mali. Wenn ich dem Spielleiter allerdings ausführlich erkläre, wie ich denn das vorzuwesen habe, kann das auch schon mal zu einem Boni führen, einfach so, weil man gut erklärt hat.
Zum Beispiel auch, ich packe erstmal meine Hände ich habe meine Hände sowieso in Handschuhen, deswegen kann ich mir nichts aufreißen. Ich schaue, dass ich irgendwie halt vorsichtig mich nirgends anschlage und solche Dinge. Ja.
Es ist immer gut, die Aktion im Rollenspiel selber zu beschreiben, weil halt einfach zu beschreiben oder auch so nach dem Motto, ja, ich ziehe mein Schwert und haue dem Gegner eine drauf.
Ja.
Kann man machen. Ist, naja, nicht gerade Atmosphären erzeugend, aber führt zum Ergebnis. Allerdings halt je nachdem, was der Spielleiter will, zu einem schlechteren, als wenn man erstmal gesagt hätte, ja, also ich ziehe erstmal mein Schwert und wiege ab und schaue mir den Gegner erstmal an. Oder ich taste die Höhlenwand nach der Suche nach Besonderheiten erstmal komplett ab, versuche auch
bevor im Licht
der Fackel ziemlich nah hinzugehen und etwas zu erkennen, als einfach nur zu sagen, ja, ich suche die Höhlenwand ab.
Oder ich schaue, ob entweder ich versuche mal die Wand einzudrücken oder ich schaue mal, gibt's da vielleicht einen leichter irgendwo eine Stelle, wo sie dünner sein könnte, irgendwie hört sich irgendwas hohl an, so in der Art.
Genau.
Und drücke dann dort.
Also im Prinzip muss man alles, was man tut oder was der Charakter tut, beschreiben.
Mhm.
Ansonsten macht er es einfach nicht.
Wir hatten jetzt irgendwie direkt auf einen Eigenschaftswert oder auf sowas wie ein Talent, das dann die Eigenschaftswerte irgendwie verbessert, weil ich das schon öfters gemacht habe. Irgendwie, wenn ich schon 5 Jahre lang angel, dann werde ich wohl halt irgendwie besser wissen, wo die Fische sind. Deswegen habe ich höhere Wahrscheinlichkeiten einfach, dass ich einen Fisch fange. Also muss irgendwie der Talentwert eingerechnet werden.
Genau.
Was gibt's da noch standardmäßig so?
Es gibt nichts mehr standardmäßig. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die es gibt.
Was ist dann bei einem Kampf, mache ich ja auch, das ist eigentlich wie ein Talent.
Es ist wie ein Talent, es ist allerdings, je nachdem wie der Kampf aussieht, vergleichend. Also vergleichend bedeutet, es gibt zwei Seiten, die an dem Ausgang interessiert sind und nicht nur eine. Also gerade eben nochmal das Beispiel vom Krieger, der die Wand anhauen will. Da gibt es nur die eine Partei, die daran interessiert ist, und zwar der Krieger, der will die Wand kaputt machen. Und der Wand ist es eigentlich egal, was der Krieger macht.
Ja.
So Sachen wie bei einem Rededuell oder halt klassisch bei einem Kampf, sind ja zwei Seiten daran interessiert, wie die Sache ausgeht. Seite A will gewinnen und Seite B will gewinnen. Und normalerweise macht man das dann so, dass man eine vergleichende Probe wirft. Sprich, Seite A würfelt, Seite B würfelt und diejenige, die besser gewürfelt hat, kommt zum Ziel.
Ja, oder jetzt gerade es gibt viele Kampfsysteme, die dann so in Runden basiert sind eigentlich und man dann eben mehrere Treffer landen muss und der andere kann immer parieren. Das dann würde so man eben die Attacke als Talent würfeln und der Gegner würde die Parade als Talent würfeln und dann schauen, die vergleichen eben die Ergebnisse.
Das ist so nach die letzte Alternative, die es so gibt, die Probe verlängern. Also die Probe, im Prinzip deckt eine Probe einen gewissen Zeitraum ab. Wenn der Spielleiter jetzt aber sagt, eine Probe ist mir zu wenig, du arbeitest eine Stunde an dem Boot, dann machst du immer mal wieder über diese Stunde Proben.
Ja.
Sprich, man macht mehrere Proben für eine Handlung, die man aber länger durchführt.
Bei einem Kampf normalerweise treffe ich nicht sofort irgendwie den Gegner so, dass er sofort tot umfällt, sondern ich muss halt mehrmals draufhauen und dann wird er schon irgendwann umfallen und dann das dauert halt länger als nur irgendwie einen Zeitabschnitt.
Genau.
Während eine Wand eindrücken, die drücke ich halt einmal dagegen, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.
Ja.
Außer ich höre in dem Moment, dass es irgendwie quietscht und dann muss ich halt vielleicht nochmal drücken.
Das gibt es natürlich auch, dass man halt
Proben. Das wäre halt, wenn ich die Probe gerade nicht geschafft habe, vielleicht zum Beispiel, dann kann der Meister sagen, ja, du hast was gehört, es quietscht irgendwie, probier es nochmal, vielleicht hast du dann Glück.
Genau.
Und dann kommt der Schwächling und wirft einen glücklichen Wurf und hebelt die Türe aus den Armen. Das gibt's auch. Gerade eben auch die Patzer machen das Spiel interessanter, weil man dann ja eben, selbst wenn man es eigentlich hundertprozentig kann, hat man immer noch die Wahrscheinlichkeit, etwas nicht zu schaffen. Wie funktioniert denn so ein Patzer also?
Ja, also da muss man schon unterscheiden zwischen, man hat es nicht geschafft oder man hat es richtig verbockt.
Genau.
Wenn man etwas nicht geschafft hat, dann klappt es einfach nicht. Wenn man etwas richtig verbockt, dann hat das meistens negative Auswirkungen auf den Charakter. Mhm. Oder auf andere. Ein Beispiel im Kampf wäre zum Beispiel, wenn man in einiger Entfernung einen Zweikampf sieht und eine Person aus diesem Zweikampf mit einem Bogen treffen möchte, dann ist das relativ schwierig. Ja. Wenn man es nicht schafft, hat man einfach nicht weit genug oder daneben gezielt. Wenn man einen Patzer hat, hat man leider den Falschen getroffen.
Ja.
Oder beim Klettern. Beim Klettern, wenn man es nicht schafft, heißt das einfach, dass man nach 2-3 Zügen keinen weiteren Halt mehr findet. Ein Patzer würde bedeuten, dass der Halt, den man gefunden hat, eigentlich gar kein Halt ist, sondern irgendein Stein abbricht und man runterfällt.
Ja.
Wobei man sagen muss, es
gibt. Oder man kommt bis ganz oben und am letzten schafft man es nicht mehr und fällt runter und bricht sich die Beine.
Genau.
Je nachdem, wie schlimm.
Es gibt Systeme, die das Patzen auch dann zulassen, wenn man die Probe eigentlich geschafft hat. Also, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich habe neulich ein System gelesen, wo es das gibt.
Okay.
So, es war ein Pool-System, wo halt gesagt wurde, sobald die Hälfte oder mehr des Pools Einsatz zeigen, ist das ein Patzer. Egal, ob die Probe gelungen ist oder nicht. Das bedeutet, die Aktion, die ich habe, ist mir zwar gelungen, allerdings sind dabei negative Ereignisse eingetreten. So zum Beispiel, ich wollte über einen Zaun klettern.
Probe
gelungen. Man hat es geschafft. Probe gelungen und Patzer bedeutet, ich bin zwar auf der anderen Seite, aber meine Kleidung hängt gerade am Zaun oben.
Genau.
So etwas gibt es auch.
Ja. Macht dann auch vielleicht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Ist auch die Frage immer, wie gut das dann natürlich ausbalanciert ist. Wenn das System sozusagen zu schwer ist, dann macht es nicht unbedingt Spaß. Dann muss halt der Meister das anpassen.
Eigentlich. Letzte Initiative ist immer der Meister. Letzte Instanz ist immer der Meister.
Ja.
Der kann immer noch sagen, die Probe ist aber trotzdem geschafft.
Ja. Und passend zum Patzer gibt es auch den glücklichen Wurf. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Der große, starke Krieger drückt gegen die Türe. Es passiert gar nichts. Dann kommt der kleine Elf und denkt sich, das probiere ich auch mal. Oder der kleine Halbling. Ding! Oh, sie ist draußen.
Ja, der glückliche Wurf ist halt, wenn ich eine Probe besonders gut geworfen habe.
Also wirklich durch Zufall halt irgendwie habe ich es plötzlich hinbekommen. Ich habe ein riesiges Rätsel vor mir und ein Schachbrett und schlag plötzlich den Schachweltmeister, weil ich halt irgendwie zufälligerweise die richtigen Sachen mache.
Genau.
Obwohl ich eigentlich das gar nicht können könnte. Aber es kann halt mal passieren, dass ich es trotzdem schaffe.
Es gibt auch dann Proben, wo man selbst mit einem glücklichen Wurf nicht es schafft, weil der Meister halt mal...
Ja, gegen einen Gott irgendwie, also David gegen Goliath, der glückliche Wurf, der wäre vielleicht dann doch ein bisschen sehr glücklich.
Also gerade wenn man dann vor dem Endgegner steht, den der Meister abendelang vorbereitet hat und eingeführt hat und dann mit einem glücklichen Wurf einfach den Kampf zu beenden, das wäre
einfach nur... Oh, du hast ihn getötet. Ich hatte noch 2 Stunden Kampf vor mir.
Ja, das wäre die Story gewesen und das wäre auch kein befriedigendes Ende für die
Spielergruppe. Ja, natürlich, das würde niemand so wirklich toll finden, wenn dann einfach, ist fertig. Und jetzt?
Genau, und das ist halt die Person des Meisters, die halt immer die Regeln biegen kann, wie er sie gerade braucht.
Wie bereitet er das denn vor? Also, was macht er und wie stellt er sich die Geschichte vor? Was ist das Ziel von so einer Geschichte?
Es gibt unterschiedliche Arten, das anzugehen. Also es gibt Meister, die die Geschichte dann 1:1 ausarbeiten, die dann meinen, okay, die Spieler müssen jetzt von Punkt A nach Punkt C gehen, darüber höchstwahrscheinlich über Punkt B, deswegen bereite ich Punkt B bis ins kleinste Detail vor. Hat den Vorteil, wenn die Spieler in Punkt B ankommen, haben sie eine richtig gute Story, die sich der Spielleiter ausgedacht hat und natürlich Story, die sich der Spielleiter ausgedacht hat, bringen immer die Spieler zum Ziel, das der Spielleiter wollte. Hat aber auch den Nachteil, wenn die Charaktere nicht über Punkt B gehen, dass der Spielleiter im Prinzip Stunden gearbeitet hat für nichts. Dann gibt es auch die Variante, der Spielleiter bereitet sich überhaupt nicht vor. Also er kennt den Grundriss der Story. Also am Anfang finden die Charaktere irgendeine Leiche und müssen herausfinden, wer es war.
Und dann, das heißt, sie kennen Anfang und Ende und der Rest dazwischen. Er kennt
Anfang und Ende und den Rest dazwischen überlässt er den Spielern vollkommen. Ja. Die Spieler meinen halt, okay, wir durchsuchen erstmal die Leiche und der Spielleiter meint dann, ich habe hier einen Charakter, den ich schon immer mal einbringen wollte. Der Charakter ist Arzt, also hat die Leiche jetzt seine Visitenkarte in der linken Brusttasche.
Gibt es dann immer ein Ziel von so einer Geschichte oder ist es auch offen?
Es gibt meistens ein Ziel. Also es gibt offene Storys, also meistens mit Cliffhanger, die dann auf die nächste Story abzielen. Kennt man aus jeder Fernsehserie, die eine fortlaufende Story hat. Aber meistens hat man ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Also auf den Antagonisten, auf den die Helden treffen, der den auch dann die meiste Zeit dagegen spielt. Oder dass sie irgendetwas Bestimmtes finden müssen. Aber das ist dann dem Spielleiter vollkommen frei überlassen, was denn das Ziel ist.
Das ist halt dann doch ein bisschen so, eine gute Geschichte braucht halt doch irgendwie so ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Ja. Es kann natürlich auch sehr toll sein, wenn man wirklich eine Gruppe hat, die irgendwie 2 Jahre lang durch in einer Welt spielt. Diese Welt können sie komplett verändern und in jedem Abenteuer, das auch wieder so ein kleines Abenteuer ist, wird auch die Welt weitergeschrieben. Und wenn sie irgendwann nachher irgendwie einen Drachen getötet haben, dann werden sie in jeder größeren Stadt auch als Drachentöter erkannt werden, auch wenn sie währenddessen andere Abenteuer lösen oder sowas. Also das ist natürlich dann in der Spielgruppe über die gesamten Geschichten, über jede einzelne Story dann.
Also, dass es ein Ziel gibt, muss nicht unbedingt heißen, dass die Charaktere da geradlinig drauf zusteuern.
Ja.
Es hat immer zu heißen, das ist das Ziel, das Größere dahinter. Wie die Charaktere darauf kommen, ist denen vollkommen frei überlassen. Es gibt meistens eine gerade Linie von A nach B, aber die Charaktere werden wahrscheinlich erstmal in die Gegenrichtung steuern, um dann.
Und dann noch eine neue Dimension finden, über die man auch noch falsch laufen kann.
Genau.
Richtig. Es gibt noch eine leichte Abwandlung davon. Eine Geschichte ohne Motivation funktioniert einfach nicht. Normalerweise ist das die Motivation das Ziel der Geschichte. Mhm. Man kann aber auch einfach jedem Charakter sein persönliches Ziel geben.
Zum Beispiel, der Magier will irgendwie Erzmagier seiner Akademie werden oder sowas in der Art.
Genau so etwas. Und daraus entstehen auch sehr schöne Rollenspielrunden, die eigentlich komplett ohne vorgegebenes Ziel vom Spielleiter
weil jeder dann eben sagt, okay, wenn ich das werden will, dann muss ich erstmal das schaffen und das schaffen, weil sonst kann ich kein Erzmagier werden und dann brauche ich hier diesen Drachenzahn und da dieses Amulett und dann, ja, ihr helft mir doch, ich helfe euch dann auch bei euren Zielen, wenn ihr irgendwie Stammesfürst oder was weiß ich was werden wollt.
Richtig.
Ja, also hat man dann das Ziel eben nicht als Ziel der Gruppe, sondern als Ziel der jedes einzelnen Charakters.
Genau.
Der dann so allerdings sein Ziel halt zum Ziel der Gruppe macht. Temporär.
Temporär, weil man sonst eben, man kann nicht 5 Ziele gleichzeitig suchen, sondern an jedem Abend oder immer mal wieder, wenn man sich trifft, dann entscheidet man sich, okay, wir suchen jetzt für dich was und danach suchen wir für den anderen was.
Genau.
Oder zufälligerweise sind 2 Sachen fast in der Nähe, dann sucht man halt beide gleichzeitig. Okay. Ich denke, wir haben jetzt so einen groben Überblick gegeben, was denn so Rollenspiele und so tun. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik und dann haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps und solche Dinge. Hallo, da sind wir wieder zurück hier bei Def Radio und jetzt machen wir noch ein paar kleine Veranstaltungstipps und Hinweise. Wenn ihr jetzt sozusagen Lust bekommen habt, wenn wir euch angefixt haben fürs Rollenspielen und ihr euch mal anschauen wollt, wie denn das so wirklich ist, live und mit echten Würfeln.
Und mit echten Menschen.
Dann, wo kann man denn jetzt in den nächsten paar Wochen denn so hingehen, wenn man jetzt Lust hat und sofort spielen will?
Ja, also zeitlich geordnet fangen wir mal an beim nächsten Mittwoch um 19 Uhr im CAT, das ist wieder der Kubus-Spieletreff.
Mhm. Der Link zum Kubus ist übrigens schon auf unserer Sendungswebsite auf www.defradio.de. Da könnt ihr das auch nachschauen.
Da kommen dann auch noch ein paar andere Links vielleicht, wenn ihr noch welche zusammentragt. So ein bisschen Infolinks über alle möglichen Infoseiten, Vereine, sowas in die Richtung hier in der Gegend. Ja.
Ja. Ja. Dann das Wochenende, also das jetzt kommende.
20. 21.
ist in Valheim Tech die TechCon, wo man auch einfach hingehen kann. Muss natürlich Eintritt zahlen, aber kriegt dafür dann auch Verpflegung dargestellt gegen ein kleines Entgelt und kann dort Leute treffen, die Rollen spielen. Mit jeglicher Art von Welten, die dort angeboten werden.
Da gibt es bestimmt auch irgendwie eine Website oder sowas. Muss man halt dann mal suchen, wer sich da informieren will.
Müsste da haben, ja. Ich habe sie gerade allerdings nicht auswendig im Kopf.
Ja, ja, egal. Wird man schon finden. Also ein bisschen weiterfahren müsste man da.
Ja, oder man wartet einfach noch eine Woche und kommt einfach am 26., 27. wieder ins Café Cat und in den Saustall. Da ist nämlich die CatCon. Da ist genau dasselbe, nur halt in Ulm.
Genau. Das heißt, wer irgendwie 2 Tage lang spielen will, der kann da vorbeikommen.
Ja, und kriegt da auch relativ gut Essen zu trinken. Der Imshop ist da, also der Rollenspielladen in Ulm. Es wird sogar.
Da könnt ihr euch dann gleich eure Sach kaufen, um dann auch selber spielen zu können.
Ja.
Wenn ihr ein Spiel voll toll findet.
Ja. Das CatCon fängt immer um 12 Uhr am Samstag an und es wird durchgehend gespielt, ich glaube sogar bis 6 Uhr abends am Sonntag.
Also bis 18
wird oder 16 Uhr. Schluss gemacht, damit die Leute rauskommen.
Dann also Landtagswahlen, wann soll man denn da noch wählen?
Wozu gibt es Briefwahl?
Normalerweise macht man das doch, wenn man im Ausland ist. Oder in der CatCon.
Genau.
Ja, oder wie ich einfach bei jeder Wahl.
Ja gut, ich wollte eigentlich nach Japan in der Zeit, aber mal sehen, ob sich das jetzt noch...
Ja, das ist ja gerade mit den Atomkraftwerken und so nicht unbedingt vielleicht das Beste.
Ich werde sehen. Ja. Als ich da bin, schaue ich vielleicht mal vorbei.
Schon wieder eine Person mehr, die kommt. Okay, also dann wisst ihr jetzt vermutlich... alle, wann ihr euch die nächste Dosis Rollenspiele holen könnt und wir machen jetzt noch Musik bis zum Ende. Wir sagen Tschüss für heute, schönen Sonntagnachmittag noch. Es war Def Radio mit Hannes und Matu und den Gästen Micha und Christian und bis zum nächsten Mal.
Ja, Micha, Christian, vielen Dank, dass ihr da wart. Echt cool.
Genau.
Kein Problem.
Gerne, super, danke, dass wir kommen durften.
Ja.
Okay. Und ich freue mich auch drauf, mal Rollenspiele mehr auszuprobieren, als ich das bisher gemacht habe. Okay, also jetzt noch Musik. Nochmal ein Song vom Pornophonique. Und wie Hannes sagte, wir hören uns wieder in 2 Wochen zur nächsten Def Radio Sendung. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.